Red Bull braucht Supermax, haben wir unsere Vorschau-Episode betitelt. Und Supermax hat dermaßen geliefert in Brasilien. Das chaotische Regenwochenende von Interlagos hatte es super, super in sich. Wir sprechen in diesen Highlights natürlich über alle möglichen Ereignisse, die sich dazugetragen haben. Zum Beispiel, warum das Qualifying am Samstag nicht stattgefunden hat und warum das vor allem gut ist, so wie das lief. Warum hat Max Verstappen so geliefert, wie er geliefert hat? Woher kommt das Alpine-Doppelpodium? Warum ist auch Lando Norris in der WM jetzt bestenfalls Außenseiter? Und welches Team vielleicht demnächst schon, am Hungertuch nagen muss? Wir sprechen drüber, Sebastian. Lass uns einsteigen.
Viel zu besprechen, auf geht's. Ja, und bevor es losgeht, wie immer die kleine und schlanke Bitte an euch, lasst uns ein Abo und ein Like da, das hilft uns mehr als ihr denkt und dann können wir den besten Formel-1-Content noch besser machen und das ist unser Ziel, schöne Community, wir antworten übrigens auf jeden Kommentar, den ihr uns da unter das Video schreibt, zu den ganz vielen Themen, die wir heute besprechen und jetzt ist auch genug gesagt, wir starten durch, Dave.
Klein und schlank bin ich nämlich überhaupt nicht, aber dafür, kleiner Disclaimer vorab, dafür bin ich ganz schön krank, vielleicht hört ihr das. Ja. Ich hatte heute ein bisschen Fieber, ein bisschen Schüttelfrost, aber Aspirin regelt. Es geht jetzt gerade wieder, deswegen sitzen wir hier und wollen euch natürlich versorgen mit unseren Eindrücken von diesem chaotischen Brasilien-Wochenende. Es war großartig, Sebastian, oder?
Ja, es war vor allem auch chaotisch, wie du sagst, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Für wenige mehr als natürlich für die Verstappen-Fans, alle, die es mit Norris und eigentlich mit den meisten anderen gehalten haben, die hatten da, glaube ich, keine so gute Erinnerungen im Nachhinein. Also außer vielleicht, ihr seid Alpine-Fan, da habt ihr endlich mal was zu lachen. Das ist natürlich auch cool. Schreibt uns da mal gerne in die Kommentare, wenn es euch geben sollte bei uns schon.
Einen Pierre Gasly-Fan haben wir definitiv.
Stimmt, Pierre Gasly-Fan
haben wir schon mal geschrieben.
Ja, so sieht es aus, ja. Also der müsste ja auch, lieber Pierre Gasly-Fan, du bist doch bestimmt auch Alpine-Fan, das hoffe ich mal. Zumindest für Gasly hast du dich gefreut, da bin ich mir sicher. Dann steigen wir doch einmal ein. Also Sprint-Quali und Sprint. Dave, schlau uns mal auf, was so deine Sicht auf die Dinge war. Es war ja ein langes Wochenende mit Sprint-Quali und Sprint.
Es war ein sehr langes Wochenende. Wir haben sicher auch einige Lücken in unserer Erinnerung. Aber wir versuchen unser Bestes hier, alle möglichen oder alle wichtigen Ereignisse aufzudröseln für euch. Ganz kurzer Abriss über das Sprint-Qualifying und den Sprint. Die liefen nämlich mehr oder weniger noch nach, Schema F, sage ich mal. McLaren war relativ dominant vorne. Oscar Piastri hat sich die Pole geholt im Sprint-Qualifying. Hat dann im Sprint selber seinen Teamleader Lando Norris vorbeigelassen, ein 1-2 für den McLaren. Ja, aber Max Verstappen war auch da schon bärenstark, ja. Ist als Dritter ins Ziel gekommen, hat aber einmal mehr eine Strafe aufgebrummt bekommen. Es gab kurz vor Ende des Sprints eine Virtual Safety Car Phase und Max Verstappen war da sehr, sehr eifrig daran, dem Oscar Piastri noch einzuheizen. Er war aber, als das Safety Car geendet hat, zu nah dran, die Delta-Zeit, die da alle Piloten einhalten müssen, um die Abstände eben konsistent zu halten, die hat der Max unterschritten, wurde dann mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt und hat einen Platz verloren. Also Lando Norris vor Oscar Piastri, Max Verstappen nur auf der 4. Das war aber im Prinzip schon der große Aufreger des Samstagmorgens. Dann, ja, am Samstagmorgen hatten wir den Sprint, am Samstagabend sollte eigentlich das Qualifying stattfinden. Tat es aber nicht. Und wer, das würde ich ganz kurz so einwerfen, wer das ganze Wochenende im Haas gesessen war, war eine Überraschung. Olli Bärmel hat einen kranken Kevin Magnussen vertreten. Wo ist Olli Bärmel, wenn ich ihn brauche? Warum kann er mich nicht hier vertreten?
Das wäre schwierig. Der spricht nämlich, glaube ich, kein Deutsch. Wieder mal im Großen und Ganzen eigentlich eine gute Leistung gebracht. Wir kommen dann auch gleich noch spätestens dann in den Fahrernoten in der nächsten Episode dazu.
Unbedingt.
Der Bärmel, der hat nämlich viel Offroad-Action irgendwie hingelegt ab Sonntag dann. Das kann man ihm jetzt mal nicht zu stark ankreiden. Er ist ja wirklich absoluter Rookie noch. Es ist seine erste Saison und er fährt nicht besonders viele Rennen, sagen wir es mal so. Ja, wir wollten eigentlich vor allem darüber reden, nochmal ganz kurz hier, warum es gut war, eben das Qualifying auf den Sonntag zu verschieben. Denn da gab es ja einige Leute, die das geärgert hat. Da gab es wieder viele Diskussionen in Social Media und auch den ein oder anderen YouTube-Kanal, der dann irgendwie gemeint hat, hey, ich kann es nicht so ganz verstehen, warum man da die Leute nicht einfach fahren lässt. Ja. Es ist doch in früheren Zeiten auch so gewesen und so weiter und so fort. Ja, aber es gab eben nicht diese Ground-Effect-Autos. Und für die, die es noch nicht wissen, wir haben es ja auch in einer der, ja, irgendwann mal haben wir es schon mal besprochen hier auf dem Kanal. Also, diese neue Ära der Ground-Effect-Autos mit den Diffusoren unter den Unterböden, die saugen die Autos sehr, sehr nah an die Strecke dran. Das hat unter anderem jetzt schon dazu geführt, vor allem in der ersten Saison, dass man unfassbar viel Bouncing hatte. Aber natürlich auch, dass da im Regen extrem viel Wasser aufgewirbelt wird. So, die FIA und die Formel 1, die haben ja jetzt ein paar Tests auch gefahren, unter anderem Ferrari hat da mitgemacht, die mit Radkästen experimentiert haben, damit die Räder nicht so viel Wasser aufwirbeln. Dann haben sie aber gemerkt, das bringt nicht so wirklich was, denn von den Rädern kommt eigentlich gar nicht so viel Wasser, das aufgewirbelt wird. Das kommt eigentlich hauptsächlich vom Unterboden. Das heißt also, wenn es stark regnet oder wenn viel Wasser auf der Strecke ist, das nicht abfließt, dann hat man eben dieses Problem und dann sieht man sehr schlecht. Und dann sieht man auch wesentlich schlechter, als das vor der Ära der Ground-Effect-Autos war. Das ist die erste Sache. Das heißt also, die guten alten Zeiten, in denen Michael Schumacher, Mika Häkkinen oder vielleicht noch früher irgendwer Ayrton Senna und Co. rumgefahren sind, die sind bei jedem Dreckswetter rumgefahren, aber die hatten eben dieses Problem nicht. Und ich kann euch garantieren, wenn das heute so wäre, dann würden die auch nicht fahren. Ja? Und inzwischen ist es zum Glück auch nicht mehr so, dass die Fahrer sagen, hier tralala, wir wollen trotzdem fahren, da sind auch schon mal Leute gestorben. Zu Zeiten von Niki Lauda. Können wir vielleicht auch mal in anderen Special-Folgen auch darauf eingehen, was da irgendwie so alles passiert ist. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass da die Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden. Denn wir haben dann selbst am Sonntag gesehen, als es wesentlich weniger geregnet hat und das Wasser schon auch deutlich mehr abgeflossen ist. Also es waren deutlich bessere Bedingungen als am Samstag. Da waren ja reihenweise Fahrer neben der Strecke. Und da waren jetzt nicht so Leute dabei, ausschließlich Colapinto, sondern halt auch ein Albon, Sainz und ein Alonso. Unter anderem. Und das sind halt Leute, die haben teilweise jahrzehntelange Erfahrung. Also Alonso fährt länger Formel 1, als viele von unseren Zuschauern vielleicht auch teilweise schon überhaupt auf der Welt sind. Das ist einfach so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Entscheidung war richtig, Dave, oder?
Die Entscheidung war absolut richtig und du hast viele Aspekte schon angesprochen. Stehendes Wasser grundsätzlich ist auch problematisch mit den Ground-Effect-Autos. Ja. Das würde ich gerne noch hinzufügen. Dadurch ist die Gefahr von Aquaplaning natürlich, omnipräsent. Ja, wenn man da durch eine Pfütze fährt und man hat im Prinzip nur Kontakt mit den Reifen, ist die Fläche, die man da trifft von der Pfütze, deutlich kleiner, als wenn man einen kompletten Unterboden hat, der sich ansaugt. Klar, die Teams stellen dann die Autos natürlich entsprechend höher ein von der Federung her. Da ist dann deutlich mehr Abstand vom Unterboden bis zum Asphalt, klar, um genau das zu verhindern. Trotzdem ist die Gefahr natürlich immer gegeben. Und was am Samstag auch noch ausschlaggebend war, du hast grundsätzlich ja schon die Sicht angesprochen, durch großartig aufgespritztes Wasser von den Reifen und von den Diffusoren, ja, haben wir natürlich immer so einen Nebelschwaden, die dann auch durchaus einige Sekunden stehen bleiben. Jeder Pilot in der Formel 1, der da im Grid steht, der kann natürlich unter solchen Bedingungen schnell Auto fahren. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Aber wenn da halt 20 rumfahren oder im Qualifying irgendwann auch nur 10 und die wirbeln die Luft so auf, dass da halt mehr oder weniger permanent eine Art Nebel über der Strecke steht, ist das natürlich brandgefährlich. On top wurde die Session natürlich immer weiter hinausgezögert. Man hat auf besseres Wetter gewartet. Dadurch kamen die Veranstalter dann noch in die Bredouille mit der Sicht. Es wurde natürlich auch irgendwann dunkel. Jetzt wisst ihr ja alle, wie ein Formel-1-Auto aussieht. Das hat jetzt nicht unbedingt Nebelscheinwerfer vorne und auch sonst keine. Deswegen ist auch das ein ganz, ganz großes Thema. Und ich bin jemand, der hasst es persönlich, bei Nacht und bei Regen zu fahren. Selbst im normalen PKW mit Brille, man wird da natürlich ständig geblendet. Das haben die Formel-1-Piloten jetzt nicht. Aber auch wenn man alleine auf der Straße unterwegs ist, finde ich es immer ziemlich fragwürdig und macht da auch wirklich mal extra langsam. Und wir müssen gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückschauen, wenn wir mal 10 Jahre zurückblicken, was mit Jules Bianchi damals passiert ist in Japan.
Japan, genau.
Auch sowas kann bei Regen halt immer mal passieren. Das war ein kompletter Freak-Accident, natürlich. Aber auch sowas kann natürlich immer passieren. Und die Sicherheitsstandards sind heute besser denn je. Auch deswegen, weil eben solche unbequemen Entscheidungen getroffen werden.
Und man sollte ja froh sein. Ne? Also man sollte ja froh sein, dass die Formel 1 jetzt ein Rennsport ist. Da ist zwar Kommerz ein großes wichtiges Wort, aber die sagen im Zweifelsfall, und da bin ich auch echt froh drum, wisst ihr was, auch wenn wir da jetzt Millionen verlieren, dann wird nicht gefahren, beziehungsweise dann wird es ja auf den nächsten Tag, oder wir hatten es ja auch schon mal, genau, in Spa, dass es komplett abgesagt wurde fast.
Ja.
Das ist nicht schlecht, in dem Fall, dass da einfach das Leben und die Gesundheit vorrangig ist. Und eine Sache möchte ich auch noch hinzufügen. Es kann natürlich immer mal passieren, wenn sich Autos auf der Strecke drehen, dass die dann auch auf der Strecke stehen bleiben. Und wenn dann ein nachfolgender Fahrer oder mehrere im schlimmsten Fall in einen, ja, querstehenden reinfahren, dann hat man einen sogenannten T-Bone Crash. Das heißt also, oh, der nachfolgende Fahrer fährt in den Seitenkasten rein. Und da sind die Formel 1 Autos sehr, sehr verletzlich. Das kann wirklich übel ausgehen. Da hatten wir in niedrigeren Rennklassen auch in den letzten Jahren einen Todesfall.
Das mehrere ist sogar.
Mehrere sogar, genau. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen. Und ja, die kriegen Millionen. Das ist auch wieder immer ein Argument, das fällt. Aber Leute, nur weil die Millionen bekommen, muss man die jetzt dann nicht wissentlich vor den Zug schmeißen, ne?
Das Argument zieht nicht. Eben. Die Streckenposten kriegen keine Millionen. Die Zuschauer an der Strecke, die zahlen sogar dafür. Und auch denen kann natürlich genauso gut was passieren,
das,
wenn da unkontrolliert irgendwelche 800 Kilo Geschosse durch die Luft fliegen.
Genau.
Ja. Also dieses Argument mit Millionen hin oder her zieht überhaupt nicht. Und ja, also wir sind jetzt gerade tatsächlich sehr ernst bei dem Thema. Es ist kontrovers, glaube ich. Es beschäftigt uns aber natürlich auch, und wir haben leider jetzt eben auf Social Media, wie Sebastian schon gesehen hat, auch auf YouTube hier, durchaus wieder die ein oder andere toxische Meinung eben gesehen und gelesen. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Seid ihr da auf unserer Seite oder denkt ihr gladiatorenmäßig, ja, lasst sie halt kämpfen, dafür werden sie eben bezahlt. Jede Meinung ist natürlich valide. Wir haben euch unsere Argumente, und ich denke, die sind weitestgehend deckungsgleich mit den Argumenten der FIA jetzt hier ein bisschen näher gebracht. Wir sind kurzum immer pro Sicherheit, auch wenn wir auf Spektakel verzichten müssen. Aber Sicherheit geht nun mal vor, oder?
So sehe ich das auch. Wir können ja jetzt gleich mal ein bisschen weiterspringen, wenn wir schon beim Sonntag sind. Es war ja schon ein hochinteressantes Qualifying. Die Leute haben sich herausgedreht ohne Ende. Es gab den einen oder anderen Crash. Albon eigentlich in super Position gewesen, war kurzzeitig sogar auf Platz 2, hat das Auto dann geschrottet und konnte am Sonntag gar nicht erst antreten, leider. Das war sehr, sehr schade. Es hat generell auch für Yuki Tsunoda oder beide Racing Bulls auch sehr gut ausgeschaut. Auch die Alpinen waren jetzt gar nicht so schlecht dabei. Also hat sich schon vieles abgezeichnet. Dann andere zum Beispiel wie Perez, okay, von dem ist was inzwischen gewohnt, aber auch zum Beispiel Lewis Hamilton haben eigentlich komplett versagt im Qualifying. Also da war schon alles angerichtet, auch weil man wusste, okay, es wird auch weiter regnen, ja, also im Rennen.
Ja.
Und da ging es dann gerade so weiter, ne? Und sogar bevor das Rennen angefangen hat, hat ein gewisser Lance Stroll irgendwie auch wieder das Unmögliche möglich gemacht, aber halt nicht im positiven Sinne. Ja, also ich weiß ja nicht, wie es die englischen Kommentatoren, der Shots ja immer auf Englisch gesehen haben. Also Sascha Roos ist ja, hat sich gar nicht mehr eingeklickt, der hat sein Auge nicht trauen können auf Sky Sport Formel 1 Deutschland, als er da gesehen hat, dass sich das Stroll in der Einführungsrunde rausgeht. Also wir hatten, muss man auch sagen, letztes Jahr ist das Leclerc passiert, dass er von der Strecke abgekommen ist, aber da war das Auto defekt. Bei Stroll war es dann ja eher Unvermögen. Natürlich waren die Streckengegebenheiten nicht so super toll, aber
Das Problem war gar nicht, dass er da in der Einführungsrunde von der Strecke gekommen ist. Er hat da halt die Kurve 4 angefahren, ist da beim Anbremsen ein bisschen zu weit rausgekommen, vielleicht auf die weiße Streifen, die angeblich übrigens mit rutschfester Farbe behandelt sind, bestrichen sind. Und die soll sich angeblich laut diverser Studien exakt verhalten wie Asphalt.
Sah nicht so aus.
Surprise, tut sie halt nicht. Ja, tut sie halt immer noch nicht. Die ist deutlich rutschiger gewesen. Mhm. Irgendeinem Piloten hat man im Rennen dann auch gesagt, er soll bitte die weißen Linien meiden.
Aus Norris Gründen. War das.
Ja, ich glaube. Das hänge ich dem Lance Stroll gar nicht so hoch an. Das kann tatsächlich mal passieren. Aber was er dann abgezogen hat, das war wirklich Slapstick vom Allerfeinsten. Kurve 4. Er hatte Glück, ja. Er ist von der Strecke abgekommen, stand aber auf einem asphaltierten Streifen und hätte umdrehen können. Er hätte auf dem asphaltierten Streifen um ein, riesen Kiesbett fahren können, das mit Erde gefüllt ist oder mit Torf, was auch immer. Was macht er? Er fährt einfach mitten rein in dieses Erdding, was dazu gedacht ist, schnelle Autos massiv abzubremsen. Was ist passiert natürlich? Er ist innerhalb von 3 Metern gestrandet und kam dann aus eigener Kraft nicht mehr raus. Das Rennen war gelaufen. Also das war wirklich purer Slapstick. Wie er das erklärt, das wüsste ich gerne. Ich habe tatsächlich noch nichts gesehen oder gehört. Das wiederum, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, führte zum abgebrochenen Start, ja, der dann wiederum für Diskussionen und die eine oder andere Strafe gesorgt hat, Sebastian. Was ist denn da passiert?
Ja, also einige Fahrer und allen voran im wahrsten Sinne des Wortes natürlich dann Lando Norris sind etwas zu viel losgefahren in den folgenden Einführungsrunde und das hat dann auch gleich wieder zum nächsten Neustart sozusagen geführt. Also es war dann insgesamt drei. Die Fahrer dahinter, unter anderem Yuki Tsunoda und noch ein paar weitere, die haben dann auch natürlich die Argumentation nach dem Rennen geführt und auch erfolgreich geführt, dass sie im Prinzip Lando Norris hinterhergefahren sind, sind dann damit auch davon gekommen. Lando Norris hat eine Strafe bekommen, eine Geldstrafe nur. Man hat auch darüber spekuliert.
Und eine Verwarnung.
Ja, und man hat aber auch spekuliert, dass er vielleicht, oder er hätte theoretisch die ganze Sache hergegeben, dass er auch eine Zeitstrafe bekommt. Hat er nochmal Glück gehabt in dem Moment. Und es sah auch bis dahin ja auch sehr gut aus für ihn. Also Verstappen war irgendwie ganz weit hinten rumgeguckt in der Startaufstellung, aufgrund natürlich der Probleme mit dem Qualifying. Da hat er ja dann von der roten Flagge, sagen wir mal, nicht unbedingt profitiert, ja. Natürlich dann noch seine Gridstrafe bekommen. Also eigentlich war alles eingerichtet, dass man die WM wieder spannend gemacht hat. Ja, und lange sah es ja auch so aus, auch wenn Verstappen wie ein Bilder aufgeholt hat und furios und virtuos gefahren ist. Aber es war dann halt bei sehr vielen Fahrern so, dass sie sich gedreht haben, Pirouetten gemacht haben und einfach nicht schnell waren teilweise. Lando Norris hat auch nicht das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Der ist nicht so der Regengott. Also wie es jetzt unter anderem halt Max Verstappen sein kann. Der hat einfach einen für ihn perfekt funktionierenden Red Bull gehabt. Und er hat auch perfekt funktioniert.
Wir haben ja auch entsprechend getitelt. Ja? Max Verstappen geht durchs Wasser oder je nachdem, was ihr gesehen habt, er wurde auch schon mit Senna verglichen. Durchaus von einigen Experten. Gerade die Eröffnungsrunde, die er da hingelegt hat in Brasilien, wurde auch mit dieser legendären ersten Runde von Senna in Donington 1993 verglichen, als er dann wirklich förmlich an allen vorbei geschwommen ist, als Senna damals Grip gefunden hat, wo keiner war und den absolut überlegenen Williams damals wirklich um die Ohren gefahren ist. Ganz ähnlich war das jetzt tatsächlich mit Max Verstappen hier. Weiter hinten im Feld natürlich, ja, bei Senna war es damals von, ich glaube, Position 4, ist dann auf 5 zurückgefallen, waren am Ende der Runde dann Erster. Natürlich deutlich mehr im Scheinwerferlicht als jetzt bei Max Verstappen. Aber der ist offiziell von Platz 17 ins Rennen gegangen. Dadurch, dass Carlos Sainz aus der Boxengasse gestartet ist und Alex Albon gar nicht, war es de facto dann der 15. Platz. Am Ende der zweiten Runde war er aber schon in den Punkten als 10. und hat wirklich ab dann ein so überragendes Rennen gefahren. Man darf nicht vergessen, im Regen gibt es kein DRS. Er ist das ganze Rennen über ohne DRS gefahren, wie alle anderen natürlich auch. Er hat ein Überholmanöver nach dem anderen gesetzt, millimetergenau, ohne sich einmal zu verbremsen.
Aber super sauber und super fair. Also muss
super
man ja sagen.
Sauber, super fair. Und das ist der Max Verstappen, dem gönne ich jeden WM-Titel. Ja? Wenn er so fährt, er kann das. Er kann das einfach einwandfrei. Er war diesem Wochenende oder spätestens am Rennsonntag dann auch mit seinem Auto als Gesamtpaket eindeutig das Schnellste. Wenn das der Fall ist, fährt Max Verstappen überragend. Wenn das Auto aber nicht mehr hergibt oder wenn er selber einen schlechten Tag hat und sein Paket nicht das Beste ist, dann macht er diesen ganzen Mist, weswegen man ihn einfach auf Dauer wirklich, ja, ich weiß nicht, tut mir schwer damit, ihn auf
also
eine Ebene
zu stellen.
Also
es fällt immer noch überragend, aber er packt halt diese Überhärte aus und das
er bringt sich dann um den ganzen
gesehen.
Lohn. Ne?
Und ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut, weil ganz ehrlich, am Ende, wie er auf dem Podium stand, hat man ihn wirklich, also es war ja so Routine eigentlich lange bei ihm, ne? Also die letzten Siege, die man von ihm gesehen hat oder Podium, ja okay, ich stehe hier, ist jetzt nicht so, dass er sich nicht gefreut hätte, aber man hat halt gemerkt, du hast inzwischen eine Routine drin, es ist eh mehr oder weniger jedes Rennen so, gut, die letzten war es jetzt nicht mehr unbedingt der Fall, aber jetzt hast du wirklich gesehen, der hat sich richtig gefreut, da hat man richtig gemerkt, okay, das hat ihm wirklich was gegeben, wäre auch schlimm, wenn nicht so viel gefahren ist, aber das war ein Wochenende, das wird er sich wahrscheinlich noch lange dran erinnern und auch völlig zu Recht. Und ganz ehrlich, das ist der Max Verstappen, den wir alle sehen wollen. Und wenn er auch sich so verhält, den kann man dann auch nicht haten. Also wirklich Hut ab. Ja. Und
ganz große
Lust hat. Und im Kontrast dazu kommen wir wahrscheinlich gleich zu Lando Norris, aber du willst.
Ich wollte noch etwas gute Laune verbreiten.
Tu es.
Es war nämlich das fröhlichste Podium, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Die beiden Alpine-Piloten, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die haben ein ebenso fehlerfreies Rennen abgeliefert. Die haben auch nichts, sich nichts zu Schulden kommen lassen. waren natürlich nicht so schnell wie Max Verstappen, aber das ist, kann man von dem Alpine auch nicht verlangen.
Wobei zeitweise schneller nach dem Neustart ist
ja,
nämlich...
Esteban Ocon hatte vier, fünf gute Runden dabei, das stimmt, nach dem Restart.
Weil der Alpine halt die Reifen schnell auf Temperatur bringt und genau.
Genau, wahrscheinlich deswegen. Aber die beiden hatten wirklich die Zeit ihres Lebens und das ist einmal mehr schon wieder so ein Feel-Good-Ergebnis. Irgendwie ist diese Saison 24 gut für diese Ergebnisse. Yes. Gerade die Zweier, die haben ja so eine lange und sehr mysteriöse, geheimnisvolle Geschichte miteinander. Die rücken ja immer noch nicht raus, was da alles passiert ist. Als Kinder, Jugendliche, erst waren sie Best Buddies, dann waren sie erbitterte Feinde ganz lange. Man hat einander gemieden, ja, und jetzt landen sie dann im gleichen Team. Da waren ja alle schon sehr aufgeregt, so was da wohl passieren würde. Natürlich kam es, wie es kommen musste, auch in dieser Saison eben, gerade in Monaco, hat es auch gekracht zwischen den beiden. Esteban Ocon hat dann den Machtkampf mehr oder weniger verloren im Team und musste jetzt woanders fahren. Trotzdem haben die beiden gestern zusammen gefeiert, fröhlich, haben sich umarmt.
Das war cool,
und
ja.
Was auch immer ihr Geheimnis ist, sie waren sich gestern super einig drüber, dass sie beide, am Ende dann am Podium daran dachten, wie sie früher eben in Nordfrankreich, wo sie ja herkommen,
das war cool,
eher
ja.
kalte, karge Gegend wohl, wie sie dann bei jedem Regenschauer zusammen auf der Strecke unterwegs waren, während alle anderen dann die Pause gemacht haben, bis es wieder trocknet. Und das hat ihnen wahrscheinlich gestern dieses überragende Ergebnis ermöglicht. Finde ich ganz, ganz großartig. Ja. Also so ein fröhliches Podium und so ein happy Austausch in diesem Podcast-Room, ja. Vor der Siegerehrung, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, das haben die
hat richtig Spaß gemacht.
In der Rennkonferenz, nach dem Rennen, der Podiumskonferenz, haben sie das ja auch gesagt und das war wirklich cool, weil die haben auch teilweise dann zusammen Interviews gegeben, dann im Fahrerlager, waren da wirklich, als ob sie Best Buddies wären.
Ja,
das war ein schöner Tag und haben auch gesagt, Verstappen wurde ja auch befragt, so wo kommt es her? Nee. Und dann waren sich alle drei einig, naja, das ist halt, wer in den Kartzeiten halt investiert hat und da in den Bedingungen halt wirklich geübt hat, egal wie eklig das Wetter war und wie kalt es war. Und Gastien Ocon haben auch gesagt, also sie waren dann die beiden, wie du gesagt hast, auf der Strecke, teilweise auch bei Schnee. Und das zahlt sich aus, weil die haben alle gesagt, was man da lernt, das kann man auch in der Formel 1 anwenden. Und schöne Geschichte.
Großartig. Das war eine super Geschichte. Ich hoffe, dass die beiden jetzt vielleicht dauerhaft den Kriegsball begraben können. Ocon fährt dann nächstes Jahr für Haas. Gasly bleibt bei Alpine. Vielleicht werden sie ja wieder so gute Freunde, wie sie es einst waren.
Beide Teams sind in ansteigender Form.
Super Geschichte.
Also
oh ja,
spannend,
allerdings. Alpine hat aber einen Riesensprung gemacht. Da kommen wir aber in der nächsten Episode drauf, wenn es um die Fahrernoten geht. Drei Plätze haben sie gut gemacht und das könnte, ich habe unterschiedliche Schätzungen gesehen, zwischen 30 und 50 Millionen wert sein am Ende des Jahres. Also ein Riesenergebnis für Alpine.
Tja, dann schauen wir mal ein bisschen weiter noch. Was können wir noch sagen? Also
der WM-Zug, der scheint abgefahren.
Ja, Fernando Norris anscheinend ist er abgefahren. Ja, das muss man auch fairerweise sagen und das weiß er auch selber. Da hat er einfach ein paar Fehler gemacht, das hat auch selber zugegeben, aber ich finde auch immer sehr sympathisch in den Interviews, er hat auch gesagt,
ich habe dir vorhin was geschickt, ich weiß gar nicht, ob du schon geguckt hast, so ein Teamstatement von Andrea Stella, Oscar Piastri und Lando Norris, so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Minuten auf der offiziellen Social-Media-Seite von McLaren, unfassbar geerdet, sympathisch und realitätsnah, wie sie das da erzählen und schildern, sie wollen nicht aufgeben, aber sehr wahrscheinlich ist der Zug jetzt abgefahren. Oscar Piastri, sorry, wenn ich dich jetzt überfahre ein bisschen.
Alles gut.
Da ist mir noch eine Szene in Erinnerung geblieben. Er hat eine Strafe bekommen. Er ist damit, ich weiß gar nicht, mit wem er da aneinander geraten ist. Ich glaube, war es Liam Lawson? Und er hat eine Strafe bekommen dafür. Das war vor der Rennunterbrechung. Also mittendrin, als Nico Hülkenberg dann ausgeschieden ist. Da gab es ja, gab's da Red Flag. Normalerweise ziehen sich da die Piloten zurück, trinken was, gehen vielleicht aufs stille Örtchen, beraten sich mit ihrem Team. Oscar Piastri ist da zum Liam Lawson hingegangen, hat sich entschuldigt. Wie geil ist das denn? Also super, super Szene, wirklich sehr sympathische
super
Verlierer
Team,
auch. Ja. Man muss auch mit Würde verlieren können, finde ich. Und da kann Max Verstappen noch einiges lernen. Ich glaube, das geht ihm noch ein bisschen
ab. Also wenn es bei Max Verstappen nicht läuft, dann kann er tatsächlich einiges lernen. Was ich ganz cool fand, Lando Norris, komischerweise ist die Story dann auch schnell weg gewesen auf Instagram. Aber er hatte zwischenzeitlich eine Story, wo er dann auch Max Verstappen gratuliert hat. Wie gesagt, wirklich sehr sympathisch. Und man kann es dann natürlich ihm, wenn man das möchte, auch strikt draus sehen, sagen, hey, der ist zu sehr Best Buddy, der muss mal ein bisschen mehr Härte zeigen und so. Ich persönlich finde es eigentlich...
Das ist einfach eine Charakterfrage, oder?
Ja, ich glaube, ich finde es einfach... Also ich persönlich finde es sympathisch, weil ich eben das auch abkaufe, dass er den Ehrgeiz hat. Und man muss ja auch wirklich mal sagen, also Lando Norris ist jetzt schon ein paar Jährchen in der Formel 1 dabei, ist aber trotzdem noch relativ jung. Und er ist jetzt in seinem ersten Jahr, wo er wirklich in diesen Situationen ist, auf höchstem Niveau gegen so einen abgezockten Fuchs wie den Verstappen zu kämpfen. Und ich ganz ehrlich... Es gibt jetzt in dem aktuellen Fahrerfeld drei Fahrer, würde ich sagen, die, wenn sie das richtige Auto haben, auf dem Level untereinander sich das Wasser reichen können. Das sind Alonso, Verstappen und Hamilton. Und ich glaube, danach kommt erstmal ein halbes Regal lang gar nichts mehr, weil wenn die im gleichen Auto sitzen, dann glaube ich, die sind einfach, die haben die Erfahrung, die waren in allen Situationen im Prinzip schon mal drin, ja. Die haben die Härte und bei denen wird es dann immer spannend. Wenn dann halt ein Neuling dazu kommt, jetzt zum Beispiel halt ein Norris oder halt dann auch ein Piastri, ja, die sind super, ja, die haben wahrscheinlich die Pace situativ und über lange Strecken, aber wenn es dann drauf ankommt, dann sind sie dann halt oft noch zu unerfahren und das finde ich, sieht man bei McLaren aber auch ein und nimmt es so mit. Und es ist ihre erste richtig starke Saison, mehr oder weniger vom Anfang an, ein paar Rennen ausgeklammert. Insofern, also nächste Saison, da müssen wir einfach uns darauf freuen und es einfach jetzt mal hinnehmen, dass die Red Bull-Dominanzzeit halt immer noch ein bisschen ausstrahlt. Und wir haben tolle Momente immer wieder.
Sehr gut. Die nächste Saison sprichst du an, da können wir doch direkt anknüpfen. Es gab am Rande des Grand Prix hier in Interlagos in Brasilien wieder unzählige, komplett wilde Gerüchte um die Cockpitbesetzung bei Racing Bulls, bei Red Bull. Naja, auch bei Sauber ist ja noch nicht alles klar. Es würde komplett den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt anfangen, in dieser Episode alles aufzudröseln für euch. Wir werden das nachholen in naher Zukunft. Vielleicht machen wir ein kleines Special dazu. Es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich hoffe, die lassen sich mit Entscheidungen wirklich noch ein bisschen Zeit. Es gab auch Gerüchte, dass in den nächsten Tagen vielleicht schon was verkündet wird. Bitte, bitte wartet noch ein bisschen. Wir würden gerne noch ein schönes Special machen und euch alles erläutern, was da diskutiert wurde und wie wir das finden, wie realistisch wir das finden, alles, was da diskutiert wurde. Es ist wild. Es ist total wild.
Ja. Ja. Aber
total dann, wild ging es aber auch für Lewis Hamilton zu.
Ja, also habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Der ist ja den Senna McLaren von 1990 gefahren. Das war auch ganz cool. Jetzt heute oder gestern.
Dena.
Ja, genau. Gibt es auch eine schöne Instagram-Reel auf der Seite der offiziellen Formel-1-Seite, wo man die Runde komplett mitziehen kann, wie er die Geschichte geschrieben hat sozusagen und mit dem Auto über die Strecke gefahren sind. Ist übrigens auch im Regen, also auch ganz cool. Und jetzt würde ich sagen, prügeln wir noch ein bisschen Statistik durch und auch ein paar Kuriositäten zum Ende, weil jetzt ist die Episode schon recht lang. Wir schauen mal, dass es nicht viel länger als eine halbe Stunde wird. Folgendes, also was schon mal ganz interessant noch zu erwähnen ist, bevor wir da in die Statistik-Schlacht gehen, Fernando Alonso hat ausgesprochen, was man von vielen auch während des Wochenendes gehört hat, auch unter anderem von Lewis Hamilton, jetzt nicht im Rennen, aber auch beim Sprintrennen tatsächlich. Es gab einige Fahrer, die hatten Schmerzen und Alonso ist sogar so weit gegangen, der hat gesagt, normalerweise würde er nicht zu Ende fahren, aber er macht es jetzt für das Team, weil die Mechaniker eine gute Arbeit geleistet haben, die Autos zusammengeflickt haben und er will, dass da die Daten gesammelt werden können. Und deswegen fährt er zu Ende, aber er hat unglaubliche Schmerzen. Er hat gesagt, dieses Bouncing, das ist nicht mehr normal. Das muss man auch sagen, da haben die Leute, die für die Strecke zuständig sind in Interlagos, tatsächlich ein bisschen was zu tun für nächstes Jahr, weil so kann es eigentlich nicht weitergehen. Es ist unglaublich rutschig. Da hatten jetzt vor allem im Regen viele, viele Fahrer Probleme und nur die wenigsten, wie jetzt zum Beispiel so ein Max Verstappen, sind wirklich fehlerfrei durchgekommen. Und dann halt natürlich das Bouncing, das anscheinend jetzt auch vermehrt auftritt. Schlimmer als letztes Jahr, das hätte man eigentlich nicht gedacht, weil das Sinn war ja, das ganz flacher zu machen eigentlich, ne?
Genau, der neue Belag hat das ganze Problem wohl eher verschlimmbessert oder sogar wirklich richtig schlimmer gemacht, als es vorher war. Das kann natürlich nicht sein, das kostet einen Haufen Geld und Zeit und Mühe. Wenn die Bodenwellen hinterher schlimmer sind als vorher, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Ein Aspekt noch dieser, ich sage mal, Heldentat von Alonso war, er hat auch gesagt, als Spanier natürlich fühlt er gerade mit allen Menschen in Valencia, die mit dieser schrecklichen Überschwemmungskatastrophe da zu tun haben. Auch für diese Menschen wollte er das Rennen zu Ende fahren und ihnen, naja, einen Funken Hoffnung schicken, ein bisschen Mut zusprechen. Das ist natürlich ein symbolischer Akt, aber große Geste auf jeden Fall. Und ich weiß, ob du es gesehen hast, es gab auch einen kurzen Clip, ein Reel, als Fernando Alonso nach dem Rennen aus dem Auto gestiegen ist. Er brauchte da wirklich Hilfe, er stand erstmal eine ganze Weile im Cockpit, musste sich sammeln. er war wohl wirklich komplett unter Schmerzen. Man hat es auch während dem Boxenfunk gehört. Er hat dann wirklich, während er gesprochen hat, auch so ein von sich gegeben, weil er gerade über eine Bodenwelle gefahren ist oder so. Also das war sicher nicht gespielt. Puh, Hut ab auf jeden Fall. Und das in seinem Alter. Ich kenne Ü40 Probleme, Freunde. Ich habe Rückenschmerzen auch ganz ohne irgendwie in Brasilien Formel 1 zu fahren. Naja, aber das ist was anderes.
Ja, dann gehen wir doch jetzt mal in die statistische Kuriositäten-Ecke. Also, was man sagen kann, ist, dass zum Beispiel Ocon und Gasly auf einem Niveau mit Leclerc und Piastri von den Seiten gefahren sind.
Im Rennen, ja.
Im Rennen, genau. Also da muss man sagen, haben sie ihre Klasse mal gezeigt, auch in einem unterlegenen Auto bei diesen Bedingungen. Verstappen natürlich in seiner eigenen Welt. Ich glaube, der hat, waren es 15 oder 25 schnellste Runden am Stück gefahren? Ich glaube, es waren
17.
17, okay.
Also 15 am Stück und insgesamt ja, 17 schnellste Runden. Das Stück, taucht ja. aber, glaube ich, noch weiter unten auf, der Fakt. Den haben wir schon mal abgehakt hiermit, sehr gut.
Ja.
Ja, Verstappen absolut in einer eigenen Welt, war deutlich schneller als alle anderen, das war deutlich zu sehen. Lando Norris und George Russell waren quasi gleich schnell, darüber wird sich sicher George Russell ein bisschen mehr freuen als Lando Norris. Auch an diesem Wochenende war der Mercedes wieder eine ziemliche Diva. George Russell hat es aber sehr gut gemanagt und das Beste draus gemacht. Wie genau, das besprechen wir natürlich auch in den Fahrernoten, wie er sich da geschlagen hat, speziell im Vergleich zum Teamkollegen Lewis Hamilton natürlich. Ja, dazu später mehr. Verstappen hat aber einen neuen Rekord aufgestellt an diesem Wochenende. Den hätte er unabhängig vom Rennergebnis mehr oder weniger ohnehin aufgestellt. Er ist jetzt alleiniger Rekordhalter und ist seit 897 Tagen an der Spitze der Formel-1-Wertung, an der Spitze der Formel-1-Fahrerwertung. 896 Tage lang war Michael Schumacher bisher Spitzenreiter.
Also das war der bisherige Tage, ne?
Rekord. Ja. Zusammenhängende Tage, ganz genau, ohne Unterbrechung. Ja. Ja, Max Verstappen liegt jetzt bei 897 und ich denke, bis Saisonende kommen da noch einige dazu.
Wahrscheinlich.
Und je nachdem, wie er in die nächste Saison startet, kann er diesen Rekord dann komplett in absurde Sphären treiben.
Das wird wahrscheinlich das Schwierigste, da im ersten Rennen direkt mal Platz 1 dann irgendwie zu schaffen. Danach wird es wahrscheinlich, je nachdem, wie der Red Bull läuft, vielleicht wieder ein bisschen einfacher. Aber das muss man natürlich erstmal schaffen, um die Serie am Laufen zu halten. Was auch interessant ist, ist, dass tatsächlich Verstappen, und das finde ich echt bemerkenswert, der erste und einzige Fahrer ist, der von 10 unterschiedlichen Positionen Rennen gewonnen hat. Also namentlich sind es 1, 2, 3, 4. Von 5 hat er übrigens noch nie gewonnen. 6, 7, von 8 hat er es auch noch nicht geschafft. 9, 10 und dann wieder 14 und Platz 17. Also viel fehlt ihm nicht, dann hat er das komplette Grid mal durchgespielt. Wäre vielleicht auch mal was, was man als Max Verstappen vielleicht sich noch als Ziele setzen kann.
Mama mia, so viele im Kreis fragen, die sich in Zusammenhang mit diesen Statistiken tatsächlich aufdrängen. Ich bin gespannt, welche wir dann in der nächsten Episode uns gegenseitig um die Ohren hauen, mein Lieber.
Genau, und damit würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter. Ihr könnt euch freuen auf die Fahrwertungen, die jetzt dann auch bald kommen nach diesem Video. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst uns doch gerne, wie gesagt, ein Abo und ein Like da. Wir werden jetzt, wo wir ein bisschen Pause haben bis Las Vegas, natürlich auch noch das ein oder andere Special rausbringen. Und dann ist ja nicht mehr so lang. Da haben wir noch 3 Rennen. Und es sieht sehr stark danach aus, als ob Max Verstappen dann beim nächsten Rennen in Las Vegas dann die WM auch auf dem Papier unwiederbringlich klar machen kann. Noch gibt es ja die theoretische Chance, dass Lando Norris es packt. Ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich nicht so kommen. Aber schauen wir mal, was da passiert. Dann übrigens wissen wir auch, wer der nächste US-Präsident ist. Oder auch Präsidentin. Passend dazu, im letzten US-Grand Prix des Jahres. Aber das ist ein ganz anderes Fass. Ich würde sagen, Dave, wir verabschieden uns erstmal.
Jo, vielen Dank, dass ihr euch einmal mehr in unsere kleine Ecke des Internets verirrt habt. Danke für eure Lebenszeit und vielen Dank an unseren nicht wirklichen Sponsor, aber Aspirin-Komplex, die diese Folge ermöglicht haben. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss, ciao.